Ein Unternehmen zu gründen, das ist immer auch ein Abenteuer. Für Roger Brandz, Gründer und Geschäftsführer von Finch Hatton, ist dieses Bild besonders prägend. Schließlich trägt seine Marke den Namen des Abenteurers Denise Finch Hatton, den viele sicher aus dem Film Jenseits von Afrika kennen. In dieser Episode der Chefetage erzählt er mir, warum er ausgerechnet ein Modeunternehmen gegründet hat, wie er auf diesen Namen kam und wie dann ab 1998 die ersten Schritte aussahen. Er berichtet, was er unter Abenteuer im Unternehmertum versteht und welche Erfahrungen ihn auf dem Weg vom Ein-Mann-Staat in die internationale Modewelt begleitet haben. Besonders spannend fand ich dabei einen gewissen Gegensatz zwischen dem Bild des Abenteurers und seiner Haltung, dass Unternehmertum zwar immer auch Neugier, Mut und Beharrlichkeit bedeute, einen guten Unternehmer aber auszeichne, dass er Entscheidungen wohl überlegt, ohne Hast und mit viel Verantwortung treffe. Wir sprechen über Leadership und welche Prinzipien ihn bei Führung und Entscheidungen leiten, und es geht um Verantwortung und Nachhaltigkeit und auch darüber, wie er die Zukunft für sich und sein Unternehmen sieht. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer ganz neuen Episode in der Chefetage. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, ich bin Live Neugeboren und hier in meinem Podcast spreche ich mit CEOs, Unternehmern und anderen Führungspersönlichkeiten über ihren Werdegang, über Unternehmertum und auch über Leadership und vor allem ganz viel über die ja vielen, vielen Herausforderungen, die sie in ihren jeweiligen Branchen so jeden Tag bewältigen müssen. Wenn dich das also auch so interessiert wie mich, dann bist du hier ganz genau richtig. Und wenn du das nicht schon lange gemacht hast, dann solltest du spätestens jetzt mal auf Abonnieren klicken. Ich hatte jetzt ja schon mehrfach die Textil- und Modeindustrie zum Thema und habe dabei auch mit ganz, ganz vielen spannenden Familienunternehmern gesprochen. Und bei den meisten waren das dann aber Unternehmen, die entweder seit vielen Generationen etabliert sind, wie beispielsweise Trigema, Seidensticker oder Schöffel, oder wie im Falle von Marco Scheel eher Start-up-Charakter haben. Heute spreche ich mit einem Unternehmer, der auf der einen Seite selbst gegründet hat, heute aber weit über den Status eines Startups hinaus ist. Seine Marke findet man praktisch in jedem größeren Mode- und Bekleidungsladen, meistens ganz vorne und auch sehr prominent aufgestellt. Und um ehrlich zu sein, ist auch mein halber Kleiderschrank ziemlich voll mit Sachen von ihm. Die Rede ist von Finch Hatton. Und was nach einer Marke aus irgendwie Großbritannien oder Südafrika oder Australien klingt, ist ein Unternehmer aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Gegründet wurde es 1998 von Roger Brandz und genau der ist heute zu Gast bei mir in der Chefetage. Herzlich willkommen.
Freue mich live. Schön, dass wir zueinander gefunden haben.
Ja, ich freue mich auch total. Du hast mich gerade hier schon so ein bisschen rumgeführt. Das ist total beeindruckend. Also man fühlt sich sofort wie so ein bisschen auf Safari bei euch, irgendwie nach Afrika versetzt. Also ganz spannende Unternehmenszentrale habt ihr hier.
Ja, das ist eine Zentrale mit viel Historie. Ich habe den Hintergrund einer Tuchmacherfamilie und bin da irgendwie auch in diese Branche reingeboren worden, bin aber dann irgendwie auf andere Pfade geraten und bin jetzt in der Bekleidung unterwegs. Und ja, die Zentrale ist eigentlich von dem Moment, wo du über die Schwelle vorne an der Straße fährst, bis du dann nachher wieder nach Hause fährst, komplett auf Marke getrimmt. Und das ist ja der ernst gemeinte mehr als Versuch, dass wir hier eine Brand etablieren. Und das fängt hier natürlich im Headquarter an, aber soll auch komplett entlang aller Touchpoints, wo unsere Endverbraucher mit unseren Produkten in Berührung kommen, die ein Gefühl vermitteln, das Gefühl von Finch Hatton, aber da kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen.
Absolut, ja. Fangen wir doch erstmal noch mit dir persönlich an und dann können wir gleich mal so ein bisschen über das Unternehmen und was du dir dabei so gedacht hast sprechen. Erstmal ganz unabhängig von deinem Unternehmen. Wer bist du so persönlich? Was machst du privat so? Was machst du vor allem dann, wenn du mal nicht arbeitest, wenn es diese Zeiten denn geben sollte?
Ach Gott.
Ich merkte gerade schon, der Blick wurde so ein bisschen leer, als ich gesagt habe, nicht arbeiten.
Ja, wenn da mal, ja, was mache ich? Wer bin ich? Ich bin ein 60-jähriger Unternehmer mit einer guten Bodenhaftung hier in Mönchengladbach. Bin stolzer Bürger dieser Stadt, natürlich auch Fußballfan, aber auch Familienvater, bin wahnsinnig gerne Unternehmer, leidenschaftlicher Unternehmer, habe unglaublich viel Spaß, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten, mit einem tollen Team eben Dinge zu schaffen, zu entwickeln, Dinge aufzubauen und ja, das ist so ein bisschen auch mein Lebensinhalt. Ne? Ich bin hochinteressiert, schaue mir die Dinge an, schaue mir auch die Welt an und versuche all das irgendwo ins Unternehmertum einfließen zu lassen. Also ansonsten zu mir selbst, vielleicht bin ich ja gar nicht so aufregend, bin halt Ja, Neugier. Ich bin halt interessiert, ne? Und hab mir auch viel von der Welt ansehen dürfen und schaue auch, dass ich jeden Tag irgendwie was Neues gestalten kann oder Dinge neu erlebe oder mir Dinge anschaue, die ich noch nicht kenne. Und bin also immer noch voll im Saft, kann man das so sagen. Ist vielleicht ein bisschen salopp, aber auf jeden Fall vielseitig interessiert. Mhm. Ne? Familienvater, ja, gibt's drei Töchter, die sind top drauf, eine sehr nette Ehefrau, die das auch im Unternehmen ja mitmacht und absolut hands-on alles, also wirklich Unternehmertum, so wie man sich das eigentlich so vorstellt.
Du hast gerade Fußball gesagt, ich habe gesehen, du bist glaube ich auch bei Borussia Mönchengladbach engagiert, immer noch oder warst es?
Ja, immer schon gewesen als leidenschaftlicher glühender Fan mit der Raute im Herzen, aber eben auch jetzt seit einiger Zeit, was sehr ehrenvoll ist, dort als Vizepräsident tätig und das ist ein Ehrenamt, das kommt zu dir. Da bin ich sehr happy und auch ein Stück weit stolz darauf, dass ich in meiner geliebten Borussia dann hoffentlich mit meinem kaufmännischen Verstand vielleicht auch ein bisschen zur Seite stehen kann auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft.
Ich oute mich jetzt mal als überhaupt nicht Fußballauskenner, das heißt also, ihr hattet schon mal Meisterschaften, also...
Ja, live. Also das ist jetzt natürlich
jetzt werde ich rausgeworfen.
Epic Fail. Wir haben 5 Meisterschaften, glorreiche Meisterschaften in den 70er Jahren feiern dürfen. Aber ich glaube, da warst du noch gar nicht unter uns, ne?
In den 70er noch nicht.
Ja, ich schon. 80 dann. Ich schon. 65er Baujahr. Ja. Tja, schon ein paar Tage her. Ja.
Irgendwann muss ich mich doch nochmal mit Fußball beschäftigen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal jemand in meinen Podcast, der sich damit auskennt. Mal schauen.
Ja.
Erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Werdegang. Also was hast du auch vor für den Chatten gemacht? Und wie bist du dann hierher gekommen, wo du heute sitzt?
Naja, ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden, also um mich herum die ganzen Vorfahren, aber auch mütterlicherseits die Vorfahren, alles irgendwie Unternehmer gewesen. Sicherlich das Unternehmertum schon als kleines Kind miterlebt, mit einem hochengagierten Vater, der eine Tuchfabrik geführt hat, aber auch auf der großväterlichen Seite. Ich habe das immer bewundert und hatte es auch irgendwo in mir und habe es dann auch relativ konsequent 1998 umgesetzt. Werdegang selber, 65 geboren, mehr schlecht als recht das Abi gebaut. Bundeswehr, das hat man damals noch machen müssen, verschiedene Praktika. Studium der Textiltechnik gemacht, auch mit Leidenschaft gemacht, das habe ich gut gemacht. Also Abi war so nicht so mein Ding, aber das Studium hat mir sehr viel Freude bereitet und ja, habe das dann noch irgendwie gut hinbekommen. Diplom-Ingenieur Textiltechnik mit dem Schwerpunkt der Faden- und Flächenerzeugung. Also ich komme schon auch vom Fach. Dann noch ein Aufbaustudium gemacht, wollte eigentlich in Amerika, war ich hochambitioniert damals, ein MBA machen. Das hat aber nicht funktioniert wegen fehlender Berufserfahrung. Wurde ich doch nicht zugelassen, habe dann hier, was man heute Master bezeichnet, habe das dann hier studiert in Deutschland und ja, habe dann noch 4 Semester BWL. War dann in einem großen Bekleidungs-Einzelhandelsunternehmen, war ich dort 6 Jahre, habe den Einkauf für einen Teilbereich verantworten dürfen, habe ziemlich viel auch entlang der Supply Chain in den verschiedenen Beschaffungsmärkten kennenlernen dürfen und habe das auch verantwortlich führen müssen, das Produkt, und habe dann eine Lücke im Markt gesehen. Ja, und habe dann das Schicksal in die Hand genommen und habe mich 1998 in die Selbstständigkeit geschmissen und habe es wirklich von Scratch, also wirklich echt Startup, One Man, 1,5 Jahre One Man aufgebaut. Und ja, das ist eine ganz schöne Geschichte und war mir aber auch irgendwie vorgezeichnet. Ich wollte immer irgendwo was Eigenes machen.
Und auch in dem Bereich durch Eltern, Großeltern und Ähnliches, die Tuchmacher waren? Oder also wie kommt man sonst auf die Modeindustrie? Also es gibt ja, glaube ich, also auch schon 1998 war es ja nicht so, dass ich glaube, in Deutschland so viele solcher Brands neu entstanden sind, sondern vielleicht eher schon bestehende. Oder lag das einfach für dich total auf der Hand?
Ja, nicht direkt auf der Hand. Also ich hatte mehr den Gedanken im Kopf, Unternehmer und auch selbstständig sein zu wollen, als dass ich jetzt genau wusste, was es werden würde. Also ich hatte mich auf dem Weg hin zu Finchetten auch mit Systemgastronomie beschäftigt und wollte eine Suppenküche aufziehen und das franchisen und gedacht, Mensch, also in den größeren Städten dieser Republik so eine Systemküche, die dann eben Suppen, frisch gekochte Suppen anbieten würde, das sei ein Riesengeschäft. Hab das auch mal durchgerechnet, aber hab dann nachher gedacht, da wäre es ganz gut, wenn man vielleicht was anderes studiert hätte außer Textiltechnik. Das habe ich mir also dann doch nicht so getraut. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ich war 6 Jahre lang Einkäufer, wie gesagt, in diesem großen Einzelhandelsunternehmen und habe doch ja sehr viel entlang der Beschaffungsmärkte eben lernen dürfen, aber habe natürlich auch die Absatzseite, also das Ganze aus Sicht des Kunden, sehr gut bewerten können. Und dann habe ich halt die Lücke im Markt gesehen und bin da reingesprungen. Ja, und das wirklich mit viel Blut, Schweiß und Tränen und Leidenschaft und 60.000 D-Mark von der damaligen Dresdner Bank. Und so ging das hier los. Und dann damals noch ein Computer und ein CompuServe-Account und ein Modem und ein Telefon.
Jetzt habe ich das, die Geräusche von dem Modem im Kopf. So alt bin ich ja auch schon.
Ja, ja,
Wie darf man sich das vorstellen? Also ich hab jetzt noch nicht eine Textilmarke neu gegründet, aber also ich gehe mal nicht davon aus, dass du dich mit der Nähmaschine hingesetzt hast und die ersten Sachen selber genäht hast, sondern du hast die Leute gesucht, die was entwerfen und dann Unternehmen gesucht, die dir die Produktion abnehmen. Oder wie funktioniert sowas? Also ganz praktisch.
Ja, da gibt's ehrlicherweise, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept oder eine Weltformel, dass man das jetzt irgendwo so nachbauen kann. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich also den textilen Background hatte, also schon wusste, worum es geht. Also mit auch der also durch die Ausbildung wusste ich schon sehr genau Bescheid über Garne und über Flächen, über Gewebe, über Strick, über Wirk. Das war mir schon auch alles bekannt und ich hatte über meine Einkäufertätigkeit eben noch den Zugang zu den Beschaffungsmärkten und dort eben hochinteressante, auch Familienunternehmen, Produzenten kennengelernt, die ich dann zu dem Zeitpunkt, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, dann eben angefunkt habe und habe gesagt, hör mal, über Modem, ich sag, könntest du dir vorstellen, dass wir vielleicht was Gemeinsames machen würden, wenn ich das selber machen würde und nicht im Auftrag dieses großen Bekleidungshändlers? Und so kam das dann. Also ich hatte von den verschiedenen Disziplinen, die du da brauchst, eben auch eine ganz gute Ahnung und wusste auch ziemlich genau, was ich da tun würde. Ich habe ja immerhin auch einen ganz guten Job da aufgegeben, um mich dann selbstständig zu machen. Und das war schon auch ein Risiko, aber ich wusste, ich konnte das gut einschätzen. Und ich habe dann gesagt, all in. Und wir waren gerade frisch verheiratet, aber es gab noch keine Kinder. Und ja, mit der Rückendeckung meiner lieben Frau bin ich dann da in die Selbstständigkeit, dann wissend, was ich tun würde, da reingestartet.
Wie war so die erste Zeit dann? Also ich hatte vor einer Weile hier zu Gast den Gründer und Inhaber von Sonoro Audio, das ist ja aus Neuss in der Nähe. Der hat mir so erzählt, naja, am Anfang ging es total hoch und dann kam aber mal so eine Zeit, wo im Prinzip das alles kurz vor Ende war, weil es dann halt doch nicht so funktioniert hat. Ist das bei dir eine Story, die einfach immer nur nach oben gegangen ist oder gab es auch die klassischen schlaflosen Nächte und der Moment, wo du gedacht hast, oh je, kann es noch weitergehen?
Ja, ich geb mir schon Mühe bei den Dingen. Also ich sag mal, Schnelligkeit ist durch Qualität der Entscheidung nicht zu ersetzen. Schnell kann jeder, aber die Entscheidung richtig zu treffen, setzt eben auch ein reflektiertes Handeln voraus. Und alles, was ich gemacht habe, habe ich mir sehr genau überlegt und so auch die Businesspläne. Ich habe mir das wirklich genau ausgerechnet, mit Hilfe dann meines Steuerberaters auch und mit ein paar Unternehmerfreunden und ich wusste genau, was ich tun würde. Und diese Businesspläne, die habe ich dann eben auch, das waren meine Goals, die habe ich mir selbst gesetzt und die habe ich dann auch erreicht. Jetzt bin ich ja kein Überunternehmer, aber ich habe das sehr reflektiert gemacht. Also nie so Harakiri und jetzt laufen wir mal los und dann gucken wir, was passiert, sondern eher planvolles Handeln. Und so hat sich das eigentlich auch über die Jahre immer entwickelt. Das Unternehmen war in jedem Jahr, jetzt immer 27 Jahre alt, war es profitabel.
Oh wow.
Ja, wirklich. Außer in der Corona-Zeit, das war natürlich, nehmen das mal außen vor, aber in der normalen Zeit war es immer profitabel. Wir haben in den allermeisten Fällen unsere Pläne erreicht. Also ich bin schon auch ein planvoll handelnder Unternehmer. Also das ist natürlich eine sehr von Emotionen geprägte Branche, die Bekleidungsbranche. Wir verkaufen ja Träume, Wünsche, Leidenschaft, Emotionen und das kann man nicht so genau berechnen wie dann eben ein Schraubengeschäft oder irgendwas, Stifte oder was fällt mir noch so ein. Also was wir machen, ist natürlich auch ein Produkt, was sehr leicht zu substituieren ist, also was die Leute ja nicht unbedingt zum Überleben brauchen. Das ist schön, wenn man dann schön und interessant gekleidet ist oder sich wohlfühlt in der Bekleidung, aber es ist etwas, auf das du gut verzichten kannst und da ist eben planvolles Handeln wirklich wichtig. Ja, und deine Frage mit dem schlaflosen Nächten, natürlich hat es die gegeben, aber ich hatte nie Angst, ich kenne irgendwie auch gar keine Angst.
Das ist ja schon fast ein memefähiger Satz, den müssen wir mal so rausziehen und dann als Grafik machen. Das ist finde ich spannend, weil ich höre von ganz vielen, die gegründet haben, meistens eben die Geschichten, dass sie tatsächlich auch durch ziemliche Feuer gegangen sind. Und ich finde es mal ganz spannend, mal jemanden zu erleben, der sagt, ich habe mir das so gut durchgerechnet, dass ich mir versucht habe, diese Feuer zu ersparen. Weil es gibt ja doch viele, und ich würde mich ehrlich gesagt da auch zu zählen, die Unternehmertum häufig mit mehr Bauchgefühl und Intuition und Risikobereitschaft und was wagen und was ausprobieren. Und du sagst jetzt, für dich ist Unternehmertum das auch sehr genau zu berechnen und zu planen und sicher zu machen. Oder wie würdest du das sagen?
Ja, es musste natürlich irgendwie auch ein Stück weit über den Zeitstrahl sehen. In den ersten Jahren war das natürlich davon geprägt, loszulaufen, sich Marktanteile irgendwie zu erobern, weil auch schon damals haben wir gegen volle Kleiderschränke gekämpft und auch gegen Mitbewerber. Es war ja nicht so, als wäre das zu dem Zeitpunkt eine Branche gewesen, wo es keinen Wettbewerb gegeben hätte. Ich musste mir dann natürlich, wenn ich irgendwas verkaufen wollte, ich sag mal vom Kuchen der Mitbewerber etwas abschneiden. Also das setzt natürlich schon noch Idealismus und Angriffslust und eben natürlich auch Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit setzt das natürlich alles voraus. Aber auf der anderen Seite jetzt nach 27 Jahren lässt sich das kannst du alles immer noch machen. Ich bin immer noch im Investitionsmodus. Ja, das kann ich echt so sagen. Ich wäre gerne nochmal 40, dann würde ich jetzt nochmal richtig Vollgas angreifen. Also der Mut ist nicht verloren gegangen. Auch dieser nicht Zweckoptimist, sondern dieser bedingungslose Optimismus. Das Glas ist immer voll bei mir und ich sehe die Dinge eigentlich immer von der positiven Seite. Aber natürlich hast du jetzt auch eine Menge Verantwortung bei 120 Mitarbeitern, bei so vielen Stakeholdern, die um dich herum sind, ob es jetzt die Banken sind, aber auch deine Handelspartner. Die erwarten ja auch, dass du die Produkte pünktlich lieferst, dass die in der entsprechenden Qualität sind. Die planen ja mit den Umsätzen. Du trägst schon viel Verantwortung. Da kannst du nicht mehr irgendwie hoppladihopp und dann guck mal, was passiert. Das funktioniert so nicht. Also ich bin schon sehr reflektiert, immer mit viel Demut und auch Bescheidenheit unterwegs. Auf der anderen Seite kannst du dich natürlich nicht immer hinten anstellen. Du musst schon gucken, dass du die Ellenbogen ausfährst und deine Claims absteckst. Ne?
Absolut. Ich glaube, das ist ein guter Moment, dass wir nochmal auf das Unternehmen selber kommen. Also mich würde gleich nochmal die Geschichte der Gründung noch ein bisschen im Detail interessieren, auch wie du zu dieser Marke, zu der Geschichte gekommen bist. Aber bevor wir das machen, stell doch einfach mal in zwei, drei Sätzen vor, also für wahrscheinlich die 1% da draußen, die jetzt keinen Finchetten kennen oder das noch nie gesehen haben im Klamottenladen. Was macht ihr? Was stellt ihr her? Wie groß seid ihr?
Ja, pass auf, Finchetten, wenn die Hörer mir jetzt so zuhören, Finchetten, das hat man vielleicht mal irgendwie gehört, wenn ich jetzt hier versuche zu beschreiben, wie die Marke aussieht. Das ist die Marke mit dem Bäumchen, mit der Schirmakazie. Und wenn man im Fernsehen mal so jeden zweiten Abend, ob es im Tatort, in der Tagesschau, ob es bei Markus Lanz, wo auch immer, du siehst das schon so häufig. Und wahrscheinlich haben viele Zuhörer auch diese Marke mit dem Bäumchen auch im Schrank. Der Name Finchetten ist ein bisschen sperrig. Ich habe ja vieles richtig gemacht, aber das hätte ich mir vielleicht nochmal anders überlegen sollen. Ja, Finchetten ist eben eine Reminiszenz an Dennis Finchetten, der gelebt hat. Jetzt fragst du mich, wo kommt die Marke eigentlich her? Also Dennis Finchetten war ein britischer Freigeistunternehmer, hochwohlgeboren, der in Britisch-Ostafrika, damals Kronkolonie, sich als Safari-Guide verdient gemacht hat und dessen Leben und was er alles so da erlebt hat in diesem Filmklassiker Jenseits von Afrika bzw. Out of Africa. Der eine oder andere hat den sicherlich gesehen, den Film, also zumindest die Älteren im Semester. Da kam der posthum noch zu Ehren und wurde ja verkörpert durch Robert Redford und der hatte eine Geliebte, das hat sie auch alles gegeben, ist eine True Story. Also dieser ganze Film erzählt eine wahre Geschichte. Das war eben Karen Blixen, die dänische Schriftstellerin, verkörpert durch Meryl Streep. Also das ist eine ganz lange Geschichte, die mich aber damals total fasziniert hat. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was heißt denn damals? Ich war 1985 als junger Mann so privilegiert, dass ich ein Praktikum in Südafrika, in Kapstadt machen durfte. Das muss ich jetzt irgendwie auch versuchen herzuleiten. Aber du kannst mir auch gerne eine Zwischenfrage stellen. Ansonsten plaudere ich weiter.
Fasziniert geradezu. Wir müssen, wenn du das hast, müssen wir gleich nochmal genauer drauf kommen, was ihr heute alles herstellt. Das haben wir noch nicht gemacht, aber die Geschichte, jetzt will ich sie hören.
Jetzt willst du sie hören. Achso, jetzt habe ich mich selber überholt. Ne? Die Frage bleibe ich euch aber auch nicht schuldig. Ja, ich war in Südafrika, durfte 6 Monate dort in Kapstadt sein, war 19 Jahre alt. Das war großartig. Ich hatte eine ganz nette Wohnung in Sea Point und ich hatte dann auch irgendwie mit dem Paar damals D-Mark, die ich gespart habe, mit der Suzuki und ich bin dann mit der Suzuki ums Kap der guten Hoffnung gefahren. Das war total irre. Und dieser Filmklassiker kam 1985 in die Kinos. Da war Südafrika schon eine schwierige Zeit, State of Emergency, das war noch Apartheid und das war schon, heute rückwirkend betrachtet, eine sehr interessante Zeit und das war für mich großartig. Ich war natürlich total auch beeindruckt von Land und Leuten und auch von diesen kulturellen Unterschieden und wie die Menschen dort eben zusammenlebten und das ist auch geblieben, die Liebe zu Afrika und so. Und das ist irgendwo in dem Markennamen Finchetten, als ich mich 1998 dann selbstständig gemacht habe, kam das alles wieder hoch. Ich habe halt nach gesagt, das ist jetzt, da gehst du rein, du wirst eine Bekleidungsmarke gründen, wie könnte die heißen? Und dann kam eben Finchetten hoch.
Das ist spannend, ja. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum man sich hier jetzt wie in Afrika fühlt.
Ja.
Also wenn man reinfährt auf den Hof, stehen irgendwie zwei gefühlte Safari Land Rover Defender und es ist alles so ein bisschen dekoriert. dass es nach Afrika wenigstens sich anfühlt.
Ja, aber es entlang einer True Story. Ne? Wir sind super stolz, dass wir eben diese Story haben. Die ist nicht gefaked, nicht getürkt, nicht irgendwo künstlich erdacht oder sowas. Das ist nun mal die Reminiszenz an diesen Dennis Van Chatten. Und wer den Film gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Es war halt ein freiheitsliebender, abenteuerlustiger, selbstbestimmter, starker Mann, der sein Leben selbst gestaltet hat. Davon träumen viele Männer. Der hat's gemacht und diesen Geist auch dieses Films und diesen Geist dieses Mannes, aber auch der Frau, wir machen ja auch inzwischen Damenbekleidung, das atmet hier so weiter und ich finde, das ist toll, dass wir diesen USP haben, nämlich eine echte Marke zu haben, die also eine echte Geschichte erzählt und das versuchen wir dann auch sehr konsequent hier auch am Standort, die Leute, die uns hier besuchen, das spüren zu lassen. Wir sind hier in der Markenwelt unterwegs.
Du hast gerade gesagt, es war ein Mann, der Abenteuerlust und Entdeckertum gelebt hat. Siehst du dich da selber so ein bisschen drin?
Ich hätte gerne mehr Zeit, ja. Doch, ja, bin ich natürlich. Wenn du Unternehmer bist, stürzt du dich in ein Abenteuer, ja. Und jeden Tag ist auch hier immer wieder ein Abenteuer. Ich komme hier nicht, um zu arbeiten. Für mich ist das pure Leidenschaft. Ich liebe das, was ich tue und fühle mich auch sehr privilegiert. Das ist nicht jedermanns Sache. Das muss man schon auch mögen, weil die Nackenschläge und diese schlaflosen Nächte, das gibt es natürlich schon. Aber wenn am Ende des Jahres die Planung erfüllt ist, wenn du jeden Monat in der Lage bist, die Gehälter deiner 120 Mitarbeiter zu bezahlen, wenn du neue Talente dann für dich findest oder mit tollen Leuten zusammenarbeiten darfst, aber wenn du auch mit tollen Händlern dir gemeinsam Gedanken machst, wie kann es weitergehen, was können wir gemeinsam tun, um das Geschäft zu entwickeln. Das sind alles tolle Herausforderungen und da habe ich einfach Spaß dran, dass mir das jeden Tag wie immer wieder ins Haus steht. Du musst schon Mut zu Abenteuer haben, du musst aber auch eine gewisse Beharrlichkeit, auch eine Überzeugung für dich selber haben, dass das, was du tust, dann richtig ist. Aber das zu hinterfragen, selber zu hinterfragen, reflektiert zu sein, aber durchaus auch die Meinung anderer einzuholen, das prägt eben auch das Wesen des Unternehmers. Also ewiges Recht haben ist auch kein Prinzip.
Würden dir wahrscheinlich so manche Patriarchen widersprechen? Ich habe vor kurzem mit dem jetzigen Geschäftsführer von Liquimoli, das Schmierstoffe, eine Episode aufgenommen und der hat erzählt, dass so der jetzt ja nicht mehr im Unternehmen befindliche Patriarch, der hat immer den Spruch, my way or highway, also entweder geht's nach mir oder du gehst halt, würdest du nicht so handeln oder nicht unterschreiben, dass das ein gutes Ziel ist?
Nein, in keiner Weise. Nicht alles, was oder nicht alle Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden müssen und jeden Tag habe ich eine ungezählte Anzahl von Entscheidungen zu treffen. Kannst du demokratisch eben hinterfüttern? Das geht nicht. Du kannst nicht alles immer zur Abstimmung, du kannst auch nicht jeden mitnehmen. Du musst schon dann am langen Ende sagen, so machen wir es jetzt. Und das ist aber auch für die ganzen Stakeholder, auch für Handelspartner, die schätzen das, wenn du sagst, ja, so machen wir es, oder wenn du sagst, nein, so machen wir es eben nicht. Und bei Mitarbeitern, ich sage immer, ihr seid nicht Mitarbeiter, ihr seid Mitunternehmer. Da ist es auch so, viele sind bereit, eben diese Verantwortung zu nehmen, aber manchen gefällt es auch gut, wenn sie geführt werden, wenn sie gesagt bekommen, was sie tun sollen. Und das versuche ich dann immer mit den Leuten so ein bisschen zu erarbeiten, warum wir da hingehen und wie wir das erreichen wollen und was das Ziel ist. Aber klar, du musst am langen Ende dann eben auch bereit sein, Entscheidungen zu treffen, immer mit dem Risiko, dass du auch was falsch entscheidest.
Ja.
Und dann fällst du auf der Nase oder es kostet dich Geld.
Ja.
Ja, das geht einfach in. Ja, das ist das Wesen des Unternehmertums.
Ja. Na? Das habe ich ehrlich gesagt, ich hatte jetzt ein paar Mal, dass mir Leute gesagt haben, dass sie ihre Mitarbeiter als Mitunternehmer bezeichnen. Ich glaube, das war bei Liquimoli auch so. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, weil genau das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das trifft dann ja nicht zu. Weil Unternehmer zu sein heißt ja am Ende, dass man, wenn man dann Entscheidungen trifft und man muss sie treffen, man anders als Mitarbeiter, als Einziger wirklich vollends verantwortlich ist und alle Konsequenzen spürt.
Ja.
Ein Mitarbeiter kann im Zweifel sagen, okay, ich gehe weiter zum nächsten Engagement.
Ja.
Der Unternehmer kann das nicht.
Nee. Ja, live, das ist so. Das ist so, das ist, aber ja, was willst du jetzt machen? Also ich bin nach wie vor noch Alleingesellschafter hier.
Ja.
Das komplette wirtschaftliche Risiko lastet auf den Schultern meiner Familie, gibt es ja auch die nächste Generation, die jetzt top ausgebildet wird. Das musst du bereit sein zu tragen, diese Last. Und ja, es gibt natürlich unterschiedliche Charaktere bei den Mitarbeitern. Der eine ist bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und das weiß ich natürlich auch sehr zu schätzen. Die stehen dann auch gerade auch für Fehlentscheidungen und dann gibt es viele, die das eben nicht wollen. Das ist auch völlig okay so.
Ja.
Ja? Und ich versuche es halt eben über so ein Führungsinstrument des Perspektivwechsels dann eben auch zu lösen, dass ich sage, pass mal auf, setze ich jetzt mal auf meinen Stuhl und dann triffst du mal die Entscheidung, die ich jetzt treffen muss, wenn du auf meinem Stuhl sitzt. Und das hilft dann schon mal manchmal. Und das ist dann das ist dann auch gut, dass die Leute selber dann auch merken, dass das nicht immer ganz so einfach ist, dann eben auch Entscheidungen zu treffen. Aber Überlebensprinzip oder vielleicht auch ein Erfolgsrezept, jetzt will ich ja keinem irgendwie erklären, wie die Welt funktioniert, ist eben auch die Entscheidung nicht schnell zu treffen, sondern dir eben Zeit für die Entscheidung zu nehmen, ja, und zu reflektieren und nochmal darüber zu schlafen oder vielleicht dann nochmal einen Spaziergang oder mit dem Hund. Ja, dass die besten Entscheidungen oder auch die besten Ideen entstehen ja nicht im Hamsterrad, die entstehen ja vielleicht unter der Dusche oder morgens irgendwie oder über Nacht. Ne? Und das, die Zeit, die nehme ich mir immer. Wenn eine Entscheidung dringend notwendig ist, dann gucke ich, dass ich die Zeit irgendwie rausschlage, dann eben eine möglichst kluge und dann hoffentlich richtige Entscheidung zu treffen.
Das stimmt, du hast so recht, ja. Nicht im Hamsterrad. Also bei mir ist es, ich denke gerade spontan darüber nach, wann welche Situationen das bei mir sind. Also ich habe so meine besten Momente erstens für Entscheidungen, aber auch für kreative Prozesse. Entweder wenn ich wandern gehe, das mag ich sehr gerne, oder bei langen Autofahrten. Weil da kann ich nichts anderes machen, als da sitze ich dann ganz für mich und kann auch nicht irgendwie im Handy.
Du kannst einen Podcast hören.
Höre ich häufig Podcasts, beziehungsweise ich höre sehr viel Hörbücher, aber ich denke auch nach. Und das ist für mich ist Autofahren manchmal echt so ein Moment der Ruhe, wo ich Ideen gekriegt habe, die ich, glaube ich, sonst nicht gekriegt hätte. Ja,
ja, ich glaube, das ist auch eine Kunst im Unternehmertum, dieses Nachdenken, also dieses Schnellentscheiden. Die schnelle Entscheidung, das ist ja die Entscheidung, die deinem Mitbewerber sowieso schon längst gekommen ist.
Ja. Ja,
also die Entscheidung um die Ecke rum oder dann nochmal die Nacht drüber geschlafen zu haben, sichert das vielleicht auch eben ab oder bewahrt dich davor, aktionistisch dann irgendwo in die falsche Richtung zu laufen. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, dafür hängt dann auch zu viel da dran. Das ist ein sehr umkämpfter Markt. Also das ist nicht einfach jetzt in der heutigen Zeit. Ne, die geopolitischen und auch sonst von uns nicht zu beeinflussen exogenen Faktoren, die machen es unserer Branche nicht einfach. Ja, also die Leute stehen jetzt im Moment doch ein bisschen auf dem Bremspedal. Der Arbeitsmarkt hat sich ein bisschen verändert. Das, was da in der Welt so passiert, macht was mit den Leuten. Ja, und da musst du einfach gucken, wo du bleibst. Ne? Und dann musst du die Anzahl der Fehlentscheidungen versuchen zu minimieren. Ja, es ist
bei dem umkämpften Markt, da würde ich jetzt gerne ein kleines bisschen näher reingucken, weil das würde mich sehr interessieren. Und das ist auch nochmal ein guter Moment, um nochmal das ist aber typisch Podcast, man spricht und man entwickelt sich im Gespräch, auf das, was ihr genau macht. So, ihr verkauft Mode, ihr verkauft eine bestimmte Art Mode und beschreibt doch erstmal, was ihr genau verkauft und dann kann ich damit meine Frage, glaube ich, gleich noch besser einleiten.
Also wir verkaufen Mode für eine klar definierte Zielgruppe. Wir kennen unsere Kunden, unsere Konsumenten, die kennen wir ziemlich gut. Wir haben ein klares Bild davon, wen wir bedienen wollen. Wer ist das? Das sind Leute, die mitten im Leben stehen. Die dürfen gerne 35 Jahre alt sein, aber sind wir mal ehrlich miteinander, das fängt irgendwo bei 45 an und ist vielleicht bis 75. Also wir dienen Leute aus der Mitte des Lebens, die dann eben auch selber ein klares Bild von sich haben, die wissen, wie sie aussehen wollen, die eine gewisse Haltung haben, die auch Einstellung zu den Themen haben und die irgendwas in ihrem Leben schon noch erreicht haben, die sich vielleicht auch was leisten können, ob es jetzt der Urlaub ist oder ein schönes Auto oder vielleicht auch sonst ein paar Themen, die ihnen Spaß machen. Was ist das für eine Mode? Wir sind Familienunternehmen. Wir arbeiten im Schwerpunkt mit Familienunternehmern zusammen auf der anderen Seite, also entlang unserer Supply Chain, die unsere Werte teilen. Dann, was sind die Werte? Natürlich wollen wir es möglichst gut machen, nachhaltig machen. Wir wollen gucken, dass unsere Produkte unter den bestmöglichen Bedingungen hergestellt werden. Wir wollen extrem fair hergestellte Produkte unseren Endverbrauchern anbieten, die dann am langen Ende eben auch an der Passform, an der Qualität, an der Preis-Leistung eben auch Spaß haben. Der Modegrad ist ja durchaus verständlich. Also wir gucken, dass wir die Leute gut aussehen lassen, dass sie sich wohlfühlen, dass die sich gewertschätzt fühlen, dass sie sich nicht viele Gedanken über die Mode machen müssen, sondern eigentlich immer gut angezogen sind. Und ja, die Produkte, so wie wir sie herstellen, aber auch was wir da an so Naturstoff oder an Garnen einsetzen, das ist alles von uns überprüft, das ist alles zertifiziert, noch und nöcher, das ist auch ein Hygienefaktor, also das ist jetzt auch nicht, als würden wir da jetzt die Welt aus den Angeln nehmen, wir geben uns redlich Mühe, eben sehr faire Produkte herzustellen, die dich gut aussehen lassen und die dann eben auch für die Zielgruppe, die ich beschrieben habe, erschwinglich ist. Also wir sind, um das so ein bisschen zu clustern oder einzuordnen, wenn man jetzt mal den breiten Mainstream nimmt, dann sind wir vielleicht oberhalb des Mainstreams. Ja, früher waren wir Upper Mainstream, jetzt im Moment haben wir für uns so ein bisschen ein Cluster entwickelt, das da heißt Affordable Premium. Wir sind schon auch in einer Preislage unterwegs, wo ein Poloshirt 59 Euro kostet, ein Hemd 69, ein Pulli 69, 79 Euro, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Und dann sind wir vielleicht 20-30% unterhalb der etablierten Premium-Marken, die so gemeinhin Tommy Hilfiger oder Polo Ralph Lauren, da sind wir drunter. Aber wir bieten mindestens das gleiche Qualitätsniveau. Wir handeln das sehr fair durch, wir machen da keine gigantischen Marketingaufschläge drauf. Also es ist ein ganz ehrliches Produkt von einer Familie oder von einem Familienunternehmen hergestellt, entlang einer blitzsauber aufgestellten Supply Chain. Und in einem Modegrad, wo du eigentlich immer gut aussiehst, du bist zeitgemäß, gut gekleidet und ja, wir begleiten dich. Unsere Klamotte lässt dich gut aussehen.
Für den Nicht-Experten, also wenn du Modegrad sagst, dann vermute ich, dass du etwas meinst, was mich wahrscheinlich dazu bringt, eure Sachen zu kaufen. Es ist jetzt nicht komplett überkandidelt, es ist ästhetisch, aber jetzt nicht irgendwie. Es gibt ja durchaus, wenn man in den Klamottenläden geht, auch Sachen, wo ich mich immer frage, wer trägt denn bitte sowas? Ich sehe dann diese Leute auch meistens irgendwie nochmal, aber das ist es ja gerade nicht.
Nee, das sind wir nicht. Also wir sind definitiv keine Bling-Bling-Marke. Wir sind,
genau, das ist ein schönes Wort, ja.
Ja, sind wir nicht. Wir müssen auch die Mode nicht neu erfinden.
Ja.
Wir sind aber auf der anderen Seite auch nicht doof und belanglos. Das ist schon eine Mode mit Haltung, mit Stilistik, die dich eben entlang der modischen Strömung gut angezogen aussehen lässt. Und wir sind ein treuer Begleiter. Wir erzählen dir keine aufgeblasenen Markengeschichten oder vermitteln dir auch keine Reputation oder Image. Es gibt ja so angesagte Marken, die musst du dann tragen, um in der Community dann akzeptiert zu werden. Oder du willst zeigen, dass du dies bist oder du willst zeigen, ich bin so und so vermögend oder auch nicht. Ne? Es gibt das mit unserer Mode, auch mit unserem Logo dieser Schirmakazie, da sagen wir ja nichts. Wir sind völlig unpolitisch. Wir sagen nicht, dass der Träger irgendwie damit sagt, dass er reich oder arm oder dass er irgendwie eine modische Prägung hat. Also wir sind da schon auch wirklich sehr offen und lassen irgendwie den Charakter des Kunden dann irgendwie im Vordergrund stehen. Also wir drängen uns nicht auf.
Und was mich jetzt interessieren würde, ist, du sagtest ja gerade, der Markt ist umkämpft und das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil auf der einen Seite, also es gibt einfach unzählige Modemarken in allen Bereichen. Es gibt auch in den Bereichen, die du gerade beschrieben hast, Mitbewerber, die wahrscheinlich von sich sagen würden, dass sie ein ähnliches Feld bespielen. Wie schafft man es von 1998 bis jetzt 2025, das ist jetzt nicht ein ultra langer Zeitraum, dann in einem Bereich, von dem ich denken würde, dass er gerade umkämpft ist. Also wenn man jetzt sich sowas ganz Spitzes sucht, sowas ganz eine Nische sucht, die krassesten Anzüge oder die jüngste, hipste, irgendwie, ich weiß nicht was, Jugendmarke oder was auch immer. Da kann ich mir immer noch denken, okay, in so eine Nische kann man vielleicht leichter reinkommen. Aber ihr seid ja wahrscheinlich in den umkämpftesten Teil des umkämpftesten Teil reingegangen und habt es trotzdem geschafft, dass ihr jetzt eigentlich in solchen Läden allgegenwärtig seid.
Ja.
Wie?
Ja, ich springe nochmal zurück nach 1998. Ich meine, du springst da nicht rein und sagst, ich guck mal, was passiert. Ich hatte einen ganz klaren Fokus, also auch Brand Identity, ganz klare Idee, welchen Kunden wir wie ansprechen wollen, entlang welcher Preislagen, mit welchem Modegrad. Da spielen wir seit 27 Jahren total konsequent. Wir halten brutalstmöglich Kurs. Natürlich passen wir den Kurs an die Windrichtung an. Aber dieses Kurshalten, auch dieses Thema Verlässlichkeit, das betrifft alle Stakeholder, auch Mitarbeiter. Das Ding ist verlässlich, weil dahinter steht eben eine Familie und diese auch im Modegrad. Also wir kennen unseren Kunden und gucken, dass wir da eben auch berechenbar bleiben. Und das ist sicherlich auch irgendwie so ein bisschen der Trick oder vielleicht auch das Erfolgsrezept von Finch Hatton. Und wir haben es ja nicht nur in Deutschland irgendwo einigermaßen gut hinbekommen, sondern es ist jetzt ein Unternehmen, wir sind in 55 Ländern aktiv, also in komplett Europa, aber bis nach Neuseeland, in Emiraten und wo wir überall sind, 55 Länder. Und insgesamt haben wir 3000 Verkaufspunkte weltweit. Und das ist ja schon was. Und das, wodurch kommt sowas? Natürlich durch eine vertriebliche Aktivität, aber auch, weil wir wahrscheinlich den Kunden so gut verstehen und uns auf den Kunden noch einstellen und ihm nicht irgendwie nach dem Mund reden, sondern wir sagen dir jetzt zum Beispiel live, du hast ein ganz tolles blaues Polo von Finch Hatton jetzt gerade an, aber Ich glaube, du siehst jetzt in dieser Saison siehst du noch besser aus, wenn du dieses Pine Green angehabt hättest. Oder, ne? Also wir begleiten dich und
das musst du mir dann gleich mal draußen zeigen.
Ja, das tun wir auch international. Wir sind sehr, sehr, sehr kundengetrieben und denken intensiv über den Endverbraucher nach. Was braucht der eigentlich? Was gefällt dem? Was können wir tun, damit er sich wohlfühlt?
Wenn man mit dir über die Marke spricht und auch hier über beispielsweise das Headquarter und Ähnliches, man merkt richtig, also auf der einen Seite merkt man den auch zu Recht den Stolz, aber auch die Begeisterung über das, wie das hier aussieht und wie du das gestaltet hast. Und dann diese Geschichte mit Afrika und Finch Hatton und gibt es da vielleicht auch manchmal die Versuchung, das noch viel stärker in die Mode selber reinzutragen? Das könnte sich ja beißen, weil also die Mode selber sieht ja jetzt nicht aus, als ob es irgendwie eine Karikatur eines Safari-Reisenden wäre, wie das manchmal bei, ich sage mal, so gewissen Marken mit einem Polospieler auf dem Shirt. Also wenn man da manchmal guckt, das ist ja schon fast eine Karikatur von irgendwie dem britischen Polospieler. Also dieser Versuchung seid ja nicht erlegen, offenbar.
Ein Zwischensatz mit Stolz. Ja, sagen wir mal so, irgendwie schon. Ich bleibe aber total auf Spannung, weil wir sind vollkommen marktgetrieben. Wir sind dem Markt auch vollkommen schonungslos ausgesetzt. Und wenn wir das irgendwie zwei Kollektionen lang nicht gut machen, dann sind wir auch sofort wieder weg. Also insofern sind wir schon auch, ja, wirklich auf Spannung hier. Und Stolz, also das ist eine unnachgiebige Branche, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendeine Branche gibt, wo es einfacher ist als in der Bekleidungsbranche. Also Stolz begrenzt vorhanden, ja. Also dass man sich jetzt irgendwie ausruhen könnte, kann es vergessen. So, die andere Frage, der Geist von Dennis Finch Hatton, Mann, der wirklich gelebt hat, das kann man alles nachlesen bei Wiki oder am besten schaut man sich nochmal den Film an. Oder auf unserer Website. Der Geist von Dennis, der trägt uns. Und wir glauben, dass es solche Entdeckertypen, selbstbestimmt, selbstbewusst, abenteuerlustig, neugierig, interessiert, weltoffen, weit gereist, diese Typen gibt es. Mhm. Ja. Und mit diesen Typen beschäftigen wir uns. Also wir haben ja nicht, was in dem Film so ein bisschen mit Safari und Afrika und das findest du in unserer Mode begrenzt wieder. Ja, da gibt's Zitate aus dieser Richtung, aber wir beschäftigen uns ja mit, ich habe eben gesagt, Affordable Premium oder vielleicht Upper Mainstream Mode. Also es ist durchaus tragbare Mode, die jetzt nicht auf Funktion getrimmt ist, dass du jetzt da morgen mit auf Safari gehen könntest. Aber die ist eben für so Typen gemacht, die dann eben genau so sind, wie Dennis gewesen ist. Also es ist eher so, dass wir den Geist von Dennis oder von Karen Blixen in der Mode weitertragen und gar nicht so dieses Thema Afrika oder dieses Thema Funktion hier abbilden wollen. Ne? Mhm.
Gibt es eigentlich dann noch eine Familie von dem, die irgendwann mal gesagt hat, Moment, da gibt es jetzt eine Modemarke, die fast genauso heißt. Gab es da mal Kontakte?
Wir kennen einander und die sind aber nicht in unserer Branche unterwegs. Es gibt eine Familie Finch Hatton. Ja. Die sind im Real Estate, englische, hoch angesehene Familie, die sind da auch noch aktiv. Und man hat mal Kontakte gehabt, aber irgendwie lassen die uns gewähren. Und ich glaube, die können noch einigermaßen stolz drauf sein, weil das, was wir machen, sieht auch, wie ich finde, ganz ordentlich aus.
Spannend. Ich finde dieses Bild von dem Abenteurer, da würde ich gerne noch mal ein kleines bisschen mehr rein, weil da hatten wir gerade schon mal so ein bisschen, du hast auch schon mal gesagt, ja, Unternehmertum ist Abenteuerlust für Menschen, die was entdecken wollen. Also so klischeehaft stellt man sich den Abenteurer ja tatsächlich immer so vor, wie man ihn in irgendwelchen Filmen, weiß ich nicht, die Älteren werden sich noch an Quarterman und so erinnern und solche Sachen. Die Jüngeren googeln das jetzt einfach mal. Aber was würdest du sagen, ist der Abenteurer des Jahres 2025? Wie sieht der aus? Das sind ja weniger die Leute, die jetzt mehr in Afrika oder irgendwo sonst wo auf der Welt neue Sachen entdecken. Das Thema ist, glaube ich, ja nicht mehr ganz so, wie es vielleicht früher mal war. Ist Abenteurer eher Leute, die tatsächlich vielleicht was gründen, Unternehmertum wagen, was erfinden?
Also wovon wir uns weit distanzieren, ist, dass wir Leute irgendwo gängeln oder auch bevormunden wollen und denen erklären wollen, welches Leben sie leben wollen. Also es gibt vielleicht auch den sogenannten kleinen Mann, der auf seiner Ebene jeden Tag irgendwie ein Abenteuer erlebt und der vielleicht viel glücklicher ist als der Unternehmer, weil er ein selbstbestimmtes, ein freies Leben führt mit einer netten Familie und einem tollen Freundeskreis und findet seine Erfüllung darin. Also das Thema Abenteuer als solches ist ja kein Zweck. Also wir wollen ja keinem sagen, du musst jetzt bitte ein abenteuerreiches Leben dann führen. Nein, wir sind ein treuer Begleiter und der Abenteurer des Jahres 2025 ist vielleicht für mich derjenige, der sich jeden Tag freut aufzustehen, weil er sagt, ich habe mein Leben irgendwie im Griff und mir macht das Spaß und ich komme vorwärts und ich führe ein erfülltes Leben. Ich habe nette Menschen um mich rum, ich habe einen Job, der mir Spaß macht und dann relativiert sich ja so manches. Ne? Der eine findet seine Erfüllung, wenn er jetzt auf Mount Everest dann klettert, der andere findet seine Erfüllung, wenn er jetzt eine schöne Fahrradtour macht. Also das kann man ja gar nicht so greifen, was ist jetzt hier per se Abenteuer und muss man überhaupt Abenteuer erleben? Also ich glaube, das schöne Ziel muss ja für jeden sein, dass er eben glücklich ist und vielleicht auch ein Stück weit unabhängig ist, wodurch auch immer.
Ja, absolut. Ich würde gerne nochmal ein neues Thema aufmachen. Und zwar, ich beschäftige mich ja auch sehr, sehr viel mit Transformationsprozessen, mit Veränderungen. Und wir haben ja sowohl in der Wirtschaft, Wirtschaftsstandort, generell in unserer ganzen Gesellschaft mehrere solcher großer Veränderungen. Und eines ist, dass wir immer mehr über Nachhaltigkeit nachdenken, daran arbeiten, versuchen uns hinzubewegen. Hm. Das ist in den unterschiedlichen Branchen natürlich unterschiedlich schwierig. Wenn man jetzt ein Automobilhersteller ist, dann hat man andere Herausforderungen als ein Chemieunternehmen, als vielleicht ein Mode- und Textilunternehmen. So. Und ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Webseite stehen, dass ihr die nachhaltigste Brand im Casual-Mainstream-Segment werden wollt. Mal zitiert. Was ist Nachhaltigkeit dann bei Textil? Ist es dann die Rohstoffe oder wie würdest du das beschreiben? Also wie wollt ihr nachhaltig werden?
Also wir sind es schon. Wenn ich das jetzt so von dir höre, nachhaltigste Brand, da muss ich immer noch mal nachdenken, ob wir das wirklich so sagen wollen. Also ich sehe das als eine Verantwortung, als jetzt nun eben auch inzwischen 60 Jahre alte Unternehmer und Vater von 3 Töchtern, dass ich das in einer Art und Weise hier betreibe das Geschäft, dass ich ein gutes Gefühl mitnehme, dass ich nicht allzu viel Schaden mit meinem unternehmerischen Tun dann eben anrichte. Ja, ob es der ökologische Footprint ist oder entlang dieser langen Supply Chain. Wir stellen zum Beispiel einen Teil unserer Hemden in Vietnam her. Bis das Hemd aus Vietnam jetzt in Mönchengladbach und dann von Mönchengladbach, ich sag mal, bei unseren Kunden in Frankreich angekommen ist, das sind natürlich verdammt lange Wege. Und da gucken wir halt im Detail, gucken wir halt hin, was machen wir da und wie können wir es vielleicht auch optimieren. Ja, ich will den Leuten auch nicht Sand in die Augen streuen und sagen, wir sind jetzt total nachhaltig und sind hier zero emission oder sonst irgendwas. Das ist, ich betrachte das immer so, dass ich A, glaube, dass Nachhaltigkeit sowieso irgendwann ein Hygienefaktor sein wird. Das wird der Markt regeln. Ja, das ist wie ein Auto mit Airbag oder ABS. Früher war das ein Extra, heute ist das ein absoluter Hygienefaktor. Und die ganzen Automarken, die das nicht mehr haben, die gibt es nicht mehr. Und so wird es dann eben auch bei den Bekleidungsbranchen so sein oder bei Bekleidungsherstellern wie unseren. Wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht nachprüfbar, nachvollziehbar, sustainable agieren, dann wird der Markt das früher oder später regeln. Aber ich renne jetzt nicht dem Markt hinterher, ich gucke, dass ich vor dem Markt bleibe, also dass wir eben die Themen aktiv in die Hand nehmen. Und dann spürst du wieder diese unternehmerische Verantwortung. Du spürst das dann eben, dass es sich besser anfühlt, wenn du dann eben Rücksicht nimmst und dann vielleicht auf den letzten Euro Ertrag verzichtest, aber dann ein gutes Gewissen hast und sagen kannst, ja, wir haben es gut gemacht. Mhm. Also im Rahmen aller Möglichkeiten optimal gemacht, bestmöglich gemacht. Insofern, diese Nachhaltigkeitsdebatte, die ist auch schwierig zu führen, weil wir wollen es tun. Wir sollen es auch tun. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz heißt das so. Mhm. Will der Endverbraucher das so? Will die geopolitische Situation das so? Wird das überhaupt nachgefragt? Ist der Endverbraucher wirklich dann auch bereit, ja, für Nachhaltigkeit dann eben auch mehr auszugeben? Also das sind ja auch, das so erfahren, gibt es ja 1000 Studien zu. Ne? Also ja. Irgendwie wollen wir das alle, aber agieren auch alle da. Also ich kann nur für uns sagen, hier mit unserem Bäumchen, was ja auch ein durchaus nachvollziehbares Symbol für nachhaltiges Handeln ist, wir machen das sehr, sehr ordentlich. Und dafür stehe ich auch selber ein.
Was ich halt total spannend dabei finde, man kann jetzt natürlich viel über die Herstellung, über die Rohstoffe und Ähnliches, aber du hattest ja gerade auch schon die Endverbraucher angesprochen und da kann man ja in den letzten 15 Jahren so gewisse, oder wie lange auch immer, da bin ich jetzt kein Profi, aber was ich mitbekommen habe, so Trends sehen, die ja durchaus bedenklich sind. Ketten, die, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber die im Prinzip sich nur dadurch etablieren konnten, indem man dann ein T-Shirt für 1 Euro kriegt oder 1,50 Euro und im Prinzip Mode als Wegwerf, als fast schon einmal Artikel bei manchen gelebt wurde. Und ich glaube, heute wird das noch viel, viel schlimmer sein. Da nehme ich jetzt mal einen Namen, also mit so Versandhändlern wie Temu und so, wo man dann noch billigere Sachen kriegt als in diesen Häusern. Dass ihr jetzt natürlich nicht für sowas steht, ist klar. Aber müsste man vielleicht auch mal, also ich könnte mir vorstellen, dass das im Bereich Nachhaltigkeit eben gerade ein ganz, ganz wichtiger Hebel wäre, wenn man versuchen würde, auch mal mehr den Wert wieder von Textilien und Bekleidung und Mode in die Gesellschaft reinzutragen, dass es eben kein Wegwerfartikel ist, weil das ist ja etwas, was besonders viel Ressourcen kostet.
Ja, jetzt könnte ich den Werbeblock für Finchetten-Produkte jetzt versuchen, hier mit einzubauen.
Den haben wir schon gemacht.
Den haben wir schon gemacht.
Sozusagen aber deine Haltung.
Wir sind der Gegenentwurf. Ich finde, ein Nachhaltigkeitsaspekt ist eben, dass Kleidung auch lange hält. Ja, dass du mit dem Poloshirt über Jahre dann eben auch Spaß hast, dass das dann auch mehrere Wäschen aushält und dass die Form hält und so weiter und so fort. Ist auch nachhaltig. Ja, weniger zu kaufen ist auch nachhaltig. Das ist zwar irgendwie genau. Im krassen Gegensatz zu unserem Geschäftsmodell, was natürlich ein Topline-Business ist. Aber wenn wir die Kunden dazu hin erziehen oder die selber merken, dass es sinnvoll ist, es gab einen schlauen Mann, der hat gesagt, ich kann es mir nicht leisten, billige Schuhe zu kaufen, weil dann kaufe ich zweimal.
Ja.
Ja, wenn wir das schaffen, dass das irgendwo beim Endverbraucher durchkommt, dann haben wir ja vielleicht schon einiges erreicht. Ich glaube, in diesem ganzen Temu, Shein, in jeder Bewegung gibt es auch immer direkt eine Gegenbewegung. Die Leute werden es irgendwann merken, dass das, was sie da tun, Wahnsinn ist. Ich habe das gestern noch gehört von einem anderen Menschen, den ich sehr schätze, dass jetzt im Moment in den Städten die ganzen Rote Kreuz-Bekleidungscontainer werden abgebaut. Ja. Warum? Weil die überquellen mit irgendwelcher Billig-Wegwerfmode. Das einmal gekaufte T-Shirt wird dann da in die Tonne gehauen. Da ist noch Hausmüll drin und sonst irgendwas, das will keiner, das kann man gar nicht mehr recyceln. Der Fluss kommt über alle Ufer oder bricht über alle Ufer. Und ich glaube, das dauert nicht mehr lang, bis das, also entweder wird es politisch dann reguliert oder aber der Endverbraucher kommt irgendwie zu einer Einsicht. Und maß es mir aber nicht an, jetzt da irgendwie drüber zu urteilen. Der Markt ist der Markt und die Leute kriegen das, was sie haben wollen oder eben auch konsumieren und das ist eine schwierige, delikate Diskussion. Ne? Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Also ich werde jetzt nicht meinen Zeigefinger erheben und darüber zu urteilen. Dass ich das nicht gut finde, kann sich jeder denken.
Absolut, ja. Holger, vielleicht so als allerletztes Thema. Wir haben jetzt ja vorher sehr detailliert und intensiv uns dann darüber unterhalten, wie du das Unternehmen gegründet hast. 1998, das ist jetzt auch 27 Jahre her.
Ja.
Du bist gerade 60 geworden. Wie guckst du so auf die Zukunft, sowohl vielleicht persönlich als auch unternehmerisch? Also ich meine, das ist ja gerade, also wir leben ja in einer Zeit, die volatiler und auch unvorhersehbarer geworden ist, als wir das vielleicht aus den letzten 30, 40 Jahren kannten. Hm. Wie sieht so dein Zukunftsblick aus?
Also, puh. Ich glaube, dass wir mit dieser Sache echt eine ziemlich gute Berechtigung im Markt haben.
Mhm.
Ja. Ich glaube, das, was wir machen hier, das machen wir gut und wir sind verlässlich und dafür steht eben auch die Familie. Da ist die nächste Generation im Anmarsch.
Okay.
Die werden top ausgebildet. Die älteste Tochter wird jetzt auch Anfang nächsten Jahres ins Unternehmen einsteigen. Insofern ist mein Optimismus ungebrochen und auch die unternehmerische Energie in dem Laden hier ungebrochen. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich weiß schon, dass das alles irgendwie endlich ist und ich muss jetzt genau in dieser Zeit kluge Entscheidungen treffen, auch zum Wohle meiner 120 Mitarbeiter, die ich alle irgendwie auch zu meiner Familie dann zähle, dass ich das in die richtige Richtung jetzt hier aufstelle. Und ich glaube aber, dass wir entlang der Idee, hinter dem Geist der Marke Finchetten, dass das funktioniert und noch ausgebaut werden kann. Und insofern bleibe ich da echt wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Gleichwohl bin ich mir in aller Verantwortung, ob das entlang der Nachhaltigkeit, entlang der Supply Chain, für die Mitarbeiter, für alle Stakeholder, für die Endverbraucher, dass die eben mit guten der Verantwortung bist du dir bewusst. Das musst du aber irgendwann zum richtigen Zeitpunkt dann noch delegieren. Ich habe ein gut aufgestelltes Management-Team und jetzt kommt Familie danach und dann müssen wir mal schauen. Also noch bin ich ja da.
Ja, ich werde es verfolgen. Ich bin gespannt. Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Dankeschön.
Danke dir, Leif. Schön, dass du hier warst.
Ja, danke. Die letzte Frage, die muss jetzt natürlich noch gestellt werden. Alle anderen wissen ja schon, was kommt. Und wenn du den Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann vielleicht ja auch. Du wirst ja hoffentlich ab jetzt der absolute Top-Fan der Chefetage und alle Episoden immer
schon
hören.
Schon gewesen.
Sehr gut. Wen würdest du denn gerne mal hören hier bei mir? Willst du irgendwie den Staffelstab weitergeben oder eine Empfehlung aussprechen oder einen Wunsch, wen ich mal einladen soll?
Komm in 5 Jahren nochmal wieder und fragst meine Tochter Elisa, wie die die Welt sieht.
Okay.
Und wenn die dann am Ruder ist. Aber 5 Jahre ist eine lange Zeit. Ich kenne natürlich eine ganze Menge spannender Leute. Ein Typ, den ich wirklich sehr bewundere, das ist jetzt echt ziemlich was Ungewöhnliches, der macht Fast Moving Consumer Goods, der beschäftigt sich mit Rasierklingen.
Okay.
Ja, das ist so ein Ding, was du gar nicht so am Schirm hast. Das ist so ein Fast Moving, das sind Dinge des täglichen Bedarfs, die kaufst du, aber das sind unfassbare Mengen. Ja, und Walter Dagun heißt der, das kann ich dir empfehlen. Das ist ein sehr reflektierter, schlauer Mann. Der fühlt sich jetzt über alle Maßen geehrt. Den finde ich gut. Aber wir fallen jetzt, wenn ich ein bisschen nachdenke, sehe ich 3, 4, 5 tolle Namen, auch tolle Persönlichkeiten ein, die dann vielleicht auch einen klaren Blick auf diese Welt haben.
Kannst du mir dann ja im Nachhinein nochmal schreiben und ich werde es euch dann erzählen, wenn wir davon jemand erfolgreich eingeladen haben.
Ja. Sprich mal mit Walter.
Mache ich, sehr gerne. Ja. Roger, vielen herzlichen Dank und ja, wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn ihr ein bisschen inspiriert wurdet, was mitnehmen konntet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, Inspirationen für mich, Ideen für Gäste, wenn ihr selber mal Gast werden wollt, dann schreibt mir. Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes und natürlich findet ihr dort auch einen Link zu meinem LinkedIn-Profil. Den Roger findet ihr übrigens auch bei LinkedIn, könnt ihr auch mal nachgucken. Der freut sich bestimmt auch über neue Verbindungen. Und ja, wenn ihr abonniert habt, dann hören wir uns ganz bald wieder. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.